Liebe Gemeinde, liebe Freunde, der Friede Gottes, der höher ist als alles menschliche Verstehen, der sei bei euch allen. Amen. Das Coronavirus hat unser Land, hat die Welt fest im Griff. Das ist der Grund, warum wir diese Videoaufzeichnung machen. Ich danke dem Technikteam, die sich hier ins Zeug gelegt haben, dass wir das möglich machen können und auf diese Weise eine Predigt anbieten können. Angst macht sich breit, die teilweise gesteigert ist in Panik in unserem Land. Menschen machen sich Sorgen und dazu sagt der Apostel Paulus, er ermutigt uns gewissermaßen, nicht bei der Sorge stehen zu bleiben, sondern diese Sorge an Gott zu adressieren. Er sagt, macht euch keine Sorgen, im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott, tragt ihm eure Anliegen vor, in Gebeten und Fürbitten und voller Dankbarkeit. Und das möchte ich jetzt kurz tun, ich möchte beten und die Situation vor Gott bewegen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, zu dir kommen dürfen und dich bitten dürfen um Gnade, dass du eingreifst, Gott, Jesus, dass du einfach die Situation in deine Hände nimmst. Wir bitten dich für unser Land, wir bitten dich für die Welt, dass du diese Pandemie Einhalt gebietest, dass du da Lösungen schenkst. Wir beten für die Verantwortlichen, dass du sie segnest in Wirtschaft, in Politik, in den Behörden, dass sie gute Entscheidungen treffen können. Darum beten wir in dem Namen Jesus. Amen. Die erste Folie unserer PowerPoint-Präsentation für unsere Predigtreihe, da ist eine Kirche drauf. Und oben auf einer Kirche ist ein Kreuz drauf. Wen wundert das? Verwunderung bedeutet ja, jemanden in Erstaunen versetzen oder dass man jemanden in Erstaunen lässt. Bist du darüber erstaunt, dass da ein Kreuz ist? Wahrscheinlich nicht. Das ist ja normal. Auf einer Kirche ist ein Kreuz drauf. Hier im Gottesdienstraum, hinter mir, ein Kreuz. Eine Kirche mit Kreuz verwundert uns auf den ersten Blick nicht mehr. Wenn wir dort eine Guillotine an der Wand hätten oder oben auf der Kirche, das wäre schon sehr merkwürdig. Vielleicht sogar abstoßen, weil es ein furchtbares Hinrichtungsinstrument ist. Aber das Kreuz wundert uns nicht mehr. Und das wollen wir aber in dieser Predigtreihe ändern. Wir wollen in den Wochen der Passionszeit, in den Wochen vor Karfreitag und vor Ostern, wollen wir neu auf das Kreuz schauen. Wollen neu staunen. Auf diesen Ort, wo vor fast 2000 Jahren Jesus Christus sein Leben gelassen hat. Wir wollen es neu begreifen. Was hat das mit mir heute zu tun? Was ist da passiert? Darum auch der Untertitel der Predigtreihe, die Kraft des Kreuzes heute. Es ist eines der wichtigsten kosmischen Ereignisse gewesen, das, was am Kreuz passiert ist. Der Apostel Paulus war in seiner Botschaft da auch sehr einseitig, wenn er zum Beispiel an die Korinther schreibt, ach, meine lieben Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu predigen, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als Christus und ihn als den Gekreuzigten. Paulus hätte ja auch schreiben können, ich wollte unter euch Christus als denjenigen, der in Bethlehem geboren ist, verkündigen. Oder derjenige, der als 12-jähriger intellektuelle Purzelbäume geschlagen hat im Tempel von Jerusalem. Oder derjenige, der die Kranken geheilt hat, der die Dämonen ausgetrieben hat. Oder ihn, den Auferstandenen. Nicht einmal das. Das Kreuz ist der zentrale Ort, wo wir hingehen müssen, wo wir hinschauen müssen. In der letzten Woche hatten wir das Thema verrückt. Die Botschaft vom Kreuz ist verrückt. Sie ist eine Torheit, wie Luther es so schön ausdrückt. Sie ist unsinnig. Und heute geht es um das Thema Verlassen. Die Folie, die wir vorbereitet haben, drückt das schön aus in diesem Bild. Da streckt jemand seine Hand aus nach einem Menschen, der normalerweise da ist. Diese vertraute Gewohnheit, die unterbrochen worden ist. Ach ja, jetzt ist er ja weg. Davon handelt die Hälfte aller Liebeslieder, zum Beispiel die Fantastischen Vier, die eine meiner Lieblingsbands aus meiner Jugendzeit sind, in diesem bekannten Lied, hey, heute ist wieder einer der verdammten Tage, die ich kaum ertrage und mich ständig selber frage, warum mich all diese Gefühle plagen, die ich nicht kannte oder nur vom Hören sagen. Und dann im Refrain heißt es, sie ist weg, weg und ich bin wieder allein, allein. Sie ist weg. Davor war es schöner, allein zu sein, jetzt ist sie weg und ich bin wieder allein, allein. Wenn ein geliebter Mensch nicht mehr da ist, wenn eine Beziehung zerbricht, dann ist es ein tiefer Schmerz. Wenn Kinder mit ihren Eltern nichts mehr zu tun haben wollen, dann ist es ein Schmerz, den Elternherzen da erleiden müssen und vielleicht auch die Kinder. Wenn Ehepartner sich nicht mehr lieben und die Beziehungen zerbrechen, ist es ein tiefer Schmerz. Wenn Freundschaften zerbrechen, schmerzhafte Momente. Das Kreuz ist eben auch so ein Ort der Verlassenheit. Ein Ort, wo die ewige Liebesbeziehung zerstört wurde zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wir werden heute ein bisschen in die Theologie hineinschnuppern, auf das Geheimnis der Dreieinigkeit schauen. Das Kreuz ist der Ort, wo Jesus das erste Mal von seinem Vater getrennt wurde. Wenn wir uns dann die nächste Folie anschauen, wo Christus hängt am Kreuz, dieser Schmerzensschrei, verlassen, so wie es das Matthäusevangelium uns vor Augen führt, in diesem Schmerzensschrei, der auf dieser Folie auch abgebildet ist. Matthäus 27, Vers 46. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir hören diese Worte und denken vielleicht, ja, das war halt so damals, aber da ist kein Staunen mehr, da ist kein Wundern mehr, was in diesem Schrei verborgen ist. Und gerade in diesen herausfordernden Zeiten möchte ich uns alle herausfordern, da neu drüber zu staunen, was am Kreuz passiert ist. Das kann uns Trost geben und Zuversicht in der Gewissheit. Christus kennt mich und er war selbst an diesem tiefen Punkt, wo Angst und Schmerzen und tiefste Verzweiflung war. Jesus hat die Grenze des Himmels überschritten, um zu uns zu kommen. Und das ist die Ausrichtung auf all das, was zählt in dieser Predigt und dieser Predigtreihe. Die Botschaft vom Kreuz hat seit 2000 Jahren Menschen verändert. Es ist die Botschaft der Liebe Gottes, die mein Leben verändert hat und die auch dein Leben verändern kann. Ich möchte den Predigttext noch einmal im Zusammenhang lesen. Matthäus 27, Vers 45 bis 50. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama asabtani. Das bedeutet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Vorübergehenden hatten ihn falsch verstanden und dachten, er riefe nach dem Propheten Elia. Einer lief und tauchte einen Schwamm in Weinessig und hielt ihn auf einem Stab hoch, damit er trinken könne. Aber die anderen sagten: lass ihn in Ruhe, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Da schrie Jesus noch einmal und starb. Es wird also deutlich, ab Vers 45, dass um die Mittagszeit herum das ganze Land dunkel wurde, bis 3 Uhr, von 12 Uhr bis 3 Uhr, 3 Stunden. Diese Situation geht dem Schrei voraus. 3 Stunden Finsternis. Finsternis bedeutet im Alten Testament und im Kontext des Judentums damals, dass als Zeichen dafür, dass der Tag des Herrn kommt, dass Gott Gericht hält. Viele Stellen im Alten Testament deuten das an. Ganz besonders Amos 5, wo das sehr dramatisch beschrieben wird. Ab Vers 18: Wehe denen, die des Herrn Tag herbeiwünschen. Was soll er euch? Denn des Herrn Tag ist Finsternis und nicht Licht. Gleich wie wenn jemand vor dem Löwen flieht und ein Bär begegnet ihm und er kommt in ein Haus und lehnt sich mit der Hand an eine Wand, so sticht ihn eine Schlange. Wie in einem Albtraum wird das hier beschrieben. Erstmal läuft man vor dem Löwen davon, dann begegnet man nach einem Bären und man schafft es noch gerade ins Haus, lehnt sich an die Tür und wird von einer Schlange gebissen. Wie im Albtraum. Und Vers 20 bei Amos 5 heißt dann: Ja, des Herrn Tag wird finster und nicht Licht sein, dunkel und nicht hell. Einige Ausleger schreiben über diese Stelle in Matthäus 27, dass die ersten Hörer damals, die diesen Text gelesen oder gehört haben, sofort fühlten, dass Jesus hier innerlich zerbrochen ist. Die Sprache bringt es hier auf den Punkt. Beim Lesen kann man gewissermaßen hören, wie Jesus innerlich zerbricht. Das Geräusch, wenn ein Knochen bricht und man erschreckt. Wenn man Kinder hat, dann kennt man ja dieses Nörgelweinen. Wenn Kinder nörgelig sind, dann denkt man sich, ach, ja gut, das hält man aus. Man ist vielleicht sogar genervt. Oder dieses Ich-bin-müde-Weinen abends. Aber hier ist ein Aufschrei aus dem tiefsten, das, wenn das bei einem Kind passiert, wenn man dann hört, ein Kind fällt und das Kind schreit auf. Und Vater und Mutter laufen los und hoffen, dass dem Kind bitte nichts passiert ist. Bitte nicht keine schlimme Verletzung. So haben es die ersten Hörer auch erlebt, diesen Text. Jesus ist gebrochen. Und die Frage, die hier im Raum steht, ist, was passiert hier eigentlich? Was passiert hier vor unseren geistigen Augen, wenn wir diesen Text lesen, wenn wir diese Situation vor unseren inneren Augen haben? Was war das für ein Weg, der Jesus dahin führte, hinein in das Schreckliche dieses Augenblicks? Jesus durchleidet hier die schlimmsten Qualen, die ein Mensch nur durchmachen kann. Man kann schlimme Krankheiten und starke Schmerzen durchhalten, wenn meine Seele und mein Geist stark und gesund ist. Dann kann man das aushalten. Aber wenn die Seele zerfetzt wird, dann werden die körperlichen Schmerzen nur noch potenziert. Seelische Schmerzen sind schlimmer als körperliche Schmerzen. Ich habe mal eine Depression gehabt, in der ich das selbst erlebt habe. Ich hätte mir damals gewünscht, ich könnte mir irgendwie nur einen Finger abschneiden oder irgendwas, damit diese seelischen Schmerzen aufhören. Der Mensch kann selbst Niedergeschlagenheit ertragen, aber wenn sich sogar Gott abwendet, das ist furchtbar. Für uns Menschen ist es ja so, dass wir zumindest uns noch an Gott wenden können. Der Psalm 42 spricht davon: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das war ein Schrei im Alten Testament: Gott, bitte entferne dich nicht von mir. Psalm 27, da heißt es: Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht. Bitte Gott, wende dich nicht von mir ab. Das wäre die Hölle, das wäre der Tod. Und das ist der Schrei, den Jesus hier ausmacht. Jesus war hier nicht im Delirium, nicht in einer Fieberhitze, nicht niedergedrückt in der Niedergeschlagenheit, sondern der Geist von Jesus war bis zum Ende klar. Jesus klagt nicht wegen der Schmerzen. Er klagt nicht, weil er verlacht worden ist, weil er verspottet wurde. Nicht, weil seine Jünger ihn verlassen hatten. Das ist kein Schmerzensschrei wegen der Dornenkrone, kein Schrei wegen der Geißelung, die er ertragen hat. Auch nicht die Nägel und das Kreuz. All das trug er stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Aber als Gott ihn verlassen hatte, da presste sich dieser Klageschrei aus seiner Seele heraus. Da konnte Jesus nicht mehr. Die Verlassenheit von Gott war wirklich außergewöhnlich für Jesus. Es ist normalerweise nicht die Art Gottes, dass er sich von seinen Leuten zurückzieht. Jesus ist da, Gott ist da, der Vater ist da im Sterben. Der Psalm 23 spricht davon: Ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Dieses Wort aus dem Psalm 23, was am Sterben häufig Trost und Kraft gibt. Aber Jesus hier auf Golgatha, Gott zieht sich zurück. Jesus sagt nicht mehr mein Vater, aber, sondern er sagt mein Gott, mein Gott. Was hier passiert, ist einmalig in der Geschichte des Universums. Es ist einmalig in der ganzen Ewigkeit. Und hier kommen wir an Denkgrenzen, Zeit und Ewigkeit, die hier miteinander kollidieren. Unser Universum hat Anfang und Ende. Die Ewigkeit hat keinen Anfang, kein Ende. Und trotzdem, dieser Zustand am Kreuz ist einmalig. Wir schauen hier in das Herz des dreieinigen Gottes hinein. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Drei Personen, ein Wesen, verbunden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hatte es sowas schon mal gegeben? Hatte der Vater den Sohn jemals einmal verlassen? Nicht einmal! Nein! Jesus sagt zum Beispiel Johannes 11, ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst. Ich habe immer Kontakt zu dir, Vater. Und Matthäus Evangelium hören wir zweimal diese Zusage vom Vater im Himmel. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Einmal bei seiner Taufe und dann noch einmal bei der Verklärung auf dem Berg. Aber hier in der Situation auf Golgatha nichts. Keine Stimme, keine Unterstützung. Das Kreuz ist der Ort, wo die Dreieinigkeit in zwei Stücke gerissen wird. Helmut Gollwitzer drückt es so schön aus: Gott selbst ist von Gott verlassen. Gott stößt Gott aus. Das war die Stunde, in der sich das Wort aus Jesaja 53 erfüllte, wo es dann heißt: und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. 3 Stunden absolute Finsternis, die wir hier vor Augen haben. Die Sünde und die Last der ganzen Welt umgibt den Sohn Gottes. Und wie mag da wohl der Blick in die unsichtbare Welt gewesen sein? Der Satan hatte in der Wüste die erste Runde verloren gegen Jesus. Und jetzt denkt er wahrscheinlich, dass er einen triumphalen Sieg erringen wird. Diesmal kam der Vater nicht. Diesmal wurde Jesus nicht unterstützt. Absolutes Schweigen. Wenn wir uns Johannes 1, Vers 18 anschauen, da heißt es über Jesus, niemand hat Gott jemals gesehen, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Und hier ist Bildersprache gemeint, hier geht es nicht um den Schoß oder um den Busen von Gott, sondern hier ist Bildersprache, die das Johannes-Evangelium uns anbietet. Hier geht es darum, wenn Menschen physisch miteinander verbunden sind, die ganze Zeit, wie Eheleute zum Beispiel, wenn sie idealerweise viele Jahre zusammen miteinander das Leben teilen und ihre Seelen miteinander verbunden werden. So sehr war die Seele vom Vater und von Jesus eng miteinander verbunden, aber nicht nur 25 Jahre, nicht 50 Jahre, sondern eine Ewigkeit. Es gab keinen anderen Zustand. Gott erlebt hier selbst in sich einen unbekannten Schmerz. Das hat Gott noch nie erlebt. Gott ist verletzt. Gott ist tödlich verletzt. Der König der Könige am absolut tiefsten Punkt angekommen. Für Jesus war das die absolute Katastrophe. Er war nur überlebensfähig in der Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Heiligen Geist. Also nicht das körperliche Leiden, nicht der Abschaum über die Sünde der Welt, sondern die Verlassenheit von Gott war das, was diesen Schrei verursachte. Dann kommen wir zu der Frage, warum passiert es hier? Warum ist überhaupt die zentrale Frage in diesem Satz? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ist der Grund für das alles hier? Ich habe das vorhin schon angedeutet, Dunkelheit bedeutet Gericht. Und Jesus kommt hier in Berührung mit der unbestechlichen Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit muss wiederhergestellt werden. Sie muss irgendwo auf den Punkt kommen. Und hier ist der Punkt am Kreuz. Das Warum erklärt Paulus sehr schön in einem Satz im 2. Korintherbrief, wo er schreibt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was Paulus hier sagt, ist nicht nur, dass Gott uns die Sünden abnimmt und sie gewissermaßen auf den Sohn Gottes legt, sodass er den Tod starb, den wir hätten sterben müssen. Paulus sagt hier, dass auch der Vater die Gerechtigkeit, nämlich die Gerechtigkeit von Jesus, uns zuschreibt. Jesus starb also den Tod, den wir hätten sterben müssen, und er lebte das Leben, was wir hätten leben müssen. Wir haben also nicht nur Vergebung, sondern wir haben auch die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugesprochen wird. Er, Jesus, hat bis zu diesem Punkt am Ende ein perfekt gehorsames Leben gelebt. Spätestens hier an diesem Punkt hätte er noch sagen können, ich breche ab alles. Nein, Vater, lass uns das normal machen mit der Schöpfung. Irgend mit diesen widerspenstigen Geschöpfen. Lass uns einen zweiten Versuch starten, irgendwo in der Galaxie, 10.000 Milliarden Lichtjahre entfernt. Lass uns das nochmal probieren. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat den Tod bis zum Ende auf sich genommen. Gerechtigkeit ist ein Begriff. Gerechtigkeit ist ein Beziehungsbegriff. Gerecht vor Gott zu sein bedeutet also richtig vor Gott zu sein. Jesus war absolut gerecht. Er hat auf dieser Erde absolut gerecht gelebt. Und der Vater schaut jetzt dich und er schaut mich an, die wir in Christus getauft sind. Das heißt gestorben und auferstanden mit ihm. Und er sagt, Jan Achtermann, ich rechne dir alles an, was mein Sohn vollbracht hat. Und ich stehe dann da mit leeren Händen. Hab keine Scham mehr für das, was ich getan habe. Ich stehe da und kann nur sagen, Ehrfurcht, dankbar. Danke für diese Hingabe. Das, was wir verdient haben, Gericht, Tod, Gottesferne, Hölle, all das verbindet sich in dem Moment an diesem Punkt. all meine Sünden, meine Ungerechtigkeit, all deine Ungerechtigkeit, all deine Sünden, all das kommt hier auf den Punkt. Jesus kämpft hier, um dran zu bleiben, um durchzuhalten. Und das war der Grund, das war das Warum. Es hätte eben nicht gereicht, wenn Jesus nur ein paar körperliche Schmerzen erleidet. Mit seinem Vater gemeinsam hätte er das leicht ertragen. Es hätte auch nicht gereicht, wenn er nur ein paar geistliche Anfechtungen durchlitten hätte. Jesus musste auf diese besondere Art und Weise leiden, von Gott verlassen zu sein. Das ist nämlich die unabwendbare Folge der Sünde. Wenn die Beziehung zu Gott abgebrochen ist, wenn die Gottverlassenheit, dann ist Gottverlassenheit die natürliche Folge. Da müssen wir wieder zurück an den Anfang der Bibel schauen. Der Mensch verlässt Gott. Und die Macht der Sünde beginnt, in seinem Leben zu herrschen. Und die Folge ist der Tod. Aber was ist der Tod? Was war der Tod von Adam und Eva? Waren sie wirklich tatsächlich vernichtet worden? Wurde Adam vernichtet? Nein, er lebte noch viele Jahre weiter. Was er erlebte, war die Trennung von Gott. Die Trennung der Seele von Gott bedeutet den geistlichen Tod. Eine Seele ohne Gott bedeutet den geistlichen Tod. Genauso wie die Trennung von Seele und Körper den physischen Tod bedeutet. Und wir sehen hier am Kreuz, Gottes Liebe geht diesen langen Weg über die Grenzen der Gottesgemeinschaft hinaus. Hinein in unsere gottverlassene Welt. Hinein an den Ort, wo nur noch Ego herrscht. Wo es kein Wir mehr gibt, wo es keine Beziehung mehr gibt, wo keine Liebe mehr existiert. Gott geht diesen langen Weg für dich und für mich. Und ich hoffe, dass uns das neu in Erstaunen versetzt. Dass das Glauben in uns weckt. Gott hat seine ewige Existenz für mich und für dich durchbrochen. Jesus hat die absolute Gottverlassenheit ertragen, damit du und ich das nicht mehr müssen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das passiert für mich und für dich. Es ist erledigt. Ich habe eine Geschichte gelesen, die das nochmal schön verdeutlicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine moderne Sage ist oder eine wahre Begebenheit. Nach einem verheerenden Waldbrand überprüften ein paar Feuerwehrleute noch nach dem Löschen einige Brandherde. Als sie die rußgeschwärzte Mondlandschaft durchstreiften, in der immer noch hier und da Rauchfahnen emporstiegen, bemerkte ein Feuerwehrmann einen großen Klumpen auf dem Weg. Er näherte sich und stellte fest, dass das die verkohlten Überreste von einem ganz großen Vogel waren. Warum war er nicht einfach davongeflogen? Er hätte doch wegfliegen können. War er etwa krank oder verletzt? Und als der Feuerwehrmann so mit dem Fuß dagegen stößt, fällt der Kadaver auseinander und plötzlich entsteht ein emsiges Treiben zu seinen Füßen. Vier kleine Vögel flattern im Staub der Asche umher und huschen den Hang hinab. Die Körpermasse der Mutter hatte die Kleinen vor den Flammen geschützt. Da wurde dem Feuerwehrmann auf einmal deutlich. Angesichts der Flammen war der Vogel bei seinen Kindern geblieben, obwohl das den sicheren Tod bedeutete. Selbst als die Flammen auf ihre Federn übergriffen, spätestens da hätte sie wegfliegen können und zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Familie gründen können. Aber sie hat es nicht gemacht. Und das, ihr Lieben, ist genau auf Golgatha passiert. Der Schöpfer des Himmels und der Erden vollbrachte genau das Gleiche, um seine Kinder vor der Zerstörung zu bewahren. Ihr Lieben, das genau ist auf Golgatha passiert. Der Schöpfer des Himmels und der Erde vollbrachte nämlich genau das Gleiche, um seine Kinder vor der Zerstörung zu bewahren. Das sehen wir in diesem Schrei von Jesus. Quasi aus der Perspektive des verbrannten Muttervogels. Warum hast du mich verlassen? Und wir finden uns gewissermaßen in den Worten wieder aus Psalm 36, das Lied der Küken. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Gott, wenn dein Gericht über diese Welt hinweggeht, dann danke ich dir, dass ich mich unter Christus bergen kann. Dieser Text kann uns Mut machen, in schweren Zeiten Gottes Wort zu beten. Jesus betet hier nämlich Worte aus Psalm 22 und macht sie für seine Situation lebendig. Und als dritten Punkt, lasst uns die Sünde verabscheuen. Das ist der Grund, warum Christus das erlitten hat. Lasst uns nicht Kompromisse machen. Dieser Schrei, der durch Mark und Bein geht, kann uns wachrütteln. Nein, ich will mich nicht meinen eigenen Vorstellungen hingeben und mich lieber stattdessen vom Geist Gottes führen lassen und ihm gehorsam sein. Die Macht der Sünde ist gebrochen durch den Tod Jesu am Kreuz. Und als an Christus glaubende Menschen sind wir geistlich in diesen Tod mit hineingenommen und können in der Kraft der Auferstehung unser Leben führen, in Ehrfurcht vor Gott, zu seiner Ehre, ihm gehorsam. Ich möchte diese Predigt mit einem Gebet enden. Jesus, staunend stehen wir vor dir. Du hast eine Situation ausgehalten, die absolute Gottverlassenheit, damit wir als Menschen frei sein können und diese Verlassenheit nicht mehr durchleiden müssen. Wenn wir dich nicht haben, Jesus, ist diese Verlassenheit die Folge von der Sünde, in der wir alle irgendwo existiert haben. Du hast uns aber gerufen durch dein Wort, Jesus. Heiliger Geist, du hast Glauben in uns geweckt und so bitte ich dich, dass wir in dieser Kraft der Auferstehung und dieser Kraft des Kreuzes leben können. Und der Gott, der Frieden schenkt, mache euch ganz und gar zu Heiligen. Er bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Körper. Denn es soll an euch nichts auszusetzen sein, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird's alles tun. Liebe Gemeinde, lasst uns gemeinsam im Gebet dranbleiben und den Thron Gottes bestürmen. Lasst uns beten für unser Land, lasst uns beten für unsere Gemeinde. Und wir werden euch in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder informieren über Newsletter und auch die Predigt am kommenden Sonntag auf diese Weise euch online zur Verfügung stellen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Tschüss.